Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des AIFS-Podcasts. Ich bin Vanessa und ich habe heute neben mir die Kati sitzen aus dem Studieren im Ausland-Team und die möchte heute uns die meistgestellten Fragen zum Thema Studieren im Ausland beantworten. Ja, Kati, stell dich doch mal kurz vor. Du bist jetzt schon recht lange bei AIFS.
Ja, genau. Also hallo auch von mir. Ich bin Kati und arbeite jetzt seit über 5 Jahren schon bei AIFS hier im Bonner Büro und betreue die Teilnehmer, die das Studieren im Auslandprogramm mit uns machen.
Du bist also ein alter Hase. Warst du von Anfang an in dem Team oder hast du woanders angefangen?
Ich habe nicht in dem Team angefangen, sondern ich habe damals im Customer Service begonnen als Aushilfe und habe da allgemein zu allen Programmen beraten. Das hat mir dann auch schon so viel Spaß gemacht, dass ich dann die Chance ergriffen habe, als eine Stelle in der Studieren im Auslandabteilung frei wurde und mich darauf beworben habe und konnte dadurch dann auch nach meinem Studium bei AIFS bleiben.
So, wichtigste Frage natürlich, hast du selbst im Ausland studiert?
Ja, natürlich. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man Teilnehmer betreuen möchte oder auch Interessenten dazu beraten möchte. Man kann es natürlich dadurch viel besser auch nachvollziehen. Und ich habe selber ein Semester in Kanada verbracht, in Ottawa. Und ist allerdings jetzt auch schon 8 Jahre her. Schon sehr lange her, genau. Und das war auch eine total tolle Erfahrung. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. War damals meine zweite Auslandserfahrung.
Was hast du vorher gemacht?
Nach dem Abi habe ich ein Au-pair-Jahr gemacht in den USA.
Okay, genau. Also du bist auslandserfahren.
Ja, es lässt einen dann doch nicht mehr so los. Und bin auch nach wie vor in Kontakt mit meinen Freunden von damals. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Ganz spannend und interessant. Ottawa ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Da haben wir übrigens auch ein Angebot, ein College. Und war wirklich auch interessant, so ein Studium mal in einem anderen Land zu erleben, weil es doch sehr anders ist als ein Studium in Deutschland.
Das glaube ich. Wie läuft das eigentlich ab, wenn ihr neue Auslandsstudienprogramme sucht? Ihr schaut euch ja die Unis auch an.
Genau. Vor Ort. Ja, das ist uns ganz wichtig. Meistens guckt sich unser Geschäftsführer, der Thomas, die Colleges und Unis zunächst an. Und wenn wir dann sagen, ja, das ist ein Programm, was für uns in Frage kommt, dann haben meine Kollegin Ute, die das Programm mit mir betreut, und ich da den Kontakt mit den Hochschulen, mit den Partnern vor Ort, und wollen dann auch alle Hochschulen besuchen, damit wir da auch ein gutes Bild von bekommen, unsere Teilnehmer besser auch beraten können. Mhm. Und wir teilen uns das dann auf. Also ich war jetzt in Kanada, auch in Ottawa, an dem College nochmal.
War das das Gleiche, wo du auch studiert hast?
Das ist ein anderes, genau. Ich war an der Uni dort und wir arbeiten dort jetzt mit dem Algonquin College, was aber tatsächlich deutlich moderner ist. Also da war ich sehr beeindruckt. Ja. Und habe auch verschiedene Unis und Colleges in den USA besucht. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Auch natürlich macht das auch besonders viel Spaß. Bringt uns einfach auch wahnsinnig viel. Da kann man sich das viel besser vorstellen, wie das dann auch dort aussieht, wie das ist. Und hilft uns dann auch, Interessenten so weit zu beraten, für sie die beste Option zu finden. Weil die Hochschulen doch auch recht unterschiedlich sind. Mhm. Und nicht jeder ist an jeder Hochschule besonders gut aufgehoben, sondern hat vielleicht fühlt sich wohler an einer kleineren Hochschule und dann kann man sagen, ja, hier, das ist alles nicht so groß und alles nah beieinander. Also das ist immer sehr hilfreich.
Ich glaube, es gibt auch super viele Teilnehmer, die gar nicht genau sich entscheiden können, welches Land. Und dann im Land muss man ja teilweise auch noch entscheiden, an welches College oder an welche Uni. Wie geht ihr denn dann vor?
Also ausschlaggebend ist oftmals vor allem die Kurswahl oder Kursinteressen. Bei Teilnehmern, die schon studieren und das im Rahmen eines Auslandssemesters machen, ist es natürlich sehr wichtig, dass die Kurse auch passen, denn die müssen sich das in der Regel dann auch anrechnen lassen. Und da müssen wir schon etwas genauer gucken, welche Kurse genau passen. Bei den Abiturienten oder Maturanten, die das Programm als Schnupperstudium nutzen, um sich zu orientieren, ist man in der Regel ein bisschen flexibler. Aber auch da gibt es Colleges, die dann für einen besser passen anhand der angebotenen Kurse als andere. Das ist also ein großer Punkt, der da eine Rolle spielt. Dann auch die Unterkunft. Das ist bei vielen schon recht genau im Kopf, wo sie wohnen möchten, ob in einer Gastfamilie oder in einem Wohnheim. Und bei vielen ist dann aber auch generell die Lage der Hochschule ein ausschlaggebender Punkt. Ja. Und dadurch, dass man sich bei uns auch das College auswählen kann, ist das in der Entscheidungsmacht des Teilnehmers, aber hilft auch, da nochmal so ein paar Präferenzen rauszustellen.
Okay, was würdest du sagen, ist das beliebteste College?
Das ist relativ einfach zu sagen. Wir haben ein College im schönen Kalifornien, was auch der beliebteste Bundesstaat oder die Region generell ist. Und da haben wir ein College in Santa Barbara und das ist nach wie vor auch das beliebteste Programm bei uns. Liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass wir es seit Anfang an im Programm mit dabei haben und mittlerweile auch viele Geschwisterkinder von ehemaligen Teilnehmern das Programm dort machen möchten, weil sie vielleicht die älteren Geschwister dort besucht haben und wissen, wie schön es ist. Genau, das ist schon so das Programm ganz oben. Aber es ist dicht gefolgt von einigen anderen Programmen mittlerweile.
Und welches, würdest du sagen, ist das am meisten unterschätzteste College? Also wo du denkst, warum gehen da nicht mehr hin? Das ist so schön da und so.
Oh, das denke ich mir bei vielen Programmen. Ich glaube tatsächlich, dass ich da das Algonquin College in Ottawa mitzuzählen würde, weil Ottawa in Kanada eine Stadt ist, die viele nicht so auf dem Schirm haben. Vielen ist auch gar nicht bewusst, dass es die Hauptstadt ist.
Verrückt, ne?
Ja, man kennt Vancouver, Montreal,
Toronto.
Toronto, genau, das sind so die bekannteren Städte. Und Ottawa ist einfach wahnsinnig interessant, dadurch, dass es auch offiziell bilingual ist. Mhm. Also Französisch und Englisch ist offizielle Amtssprache dort. Es ist noch mehr englischsprachig, grenzt aber eben direkt an die kanadische Provinz, die französischsprachige Provinz Quebec.
Muss man also Französisch können, wenn man da studieren möchte?
Nee, muss man nicht. Es ist auch nicht unbedingt von Vorteil, denn das College unterrichtet ausschließlich auf Englisch.
Ah, okay.
Es gibt einen französischen Sprachkurs, den man belegen kann, aber der Unterricht findet auf Englisch statt. Aber generell in der Stadt wird man auch zweisprachig begrüßt mit Hello, Bienvenue in den Geschäften. Also man bekommt einfach sehr viel davon mit und ich konnte damals auch selber mein Französisch wieder etwas aufpolieren.
Ja.
Das war dann doch etwas eingerostet nach ein paar Jahren nach der Schule.
Das glaube ich.
Und es sind schon auch viele Franzosen aus Frankreich dort, die sich dann dort wohlfühlen, weil sie auch Französisch sprechen können, sodass man da gute Möglichkeiten hat, auch mit der französischen Sprache in Kontakt zu kommen.
Okay, aber man muss sich jetzt keine Gedanken machen, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man nicht klarkommt.
Auf gar keinen Fall.
Wo wir gerade beim Punkt wären, weil ich glaube, oder ich weiß, dass super viele unserer Teilnehmer sich Gedanken machen wegen dem Englisch.
Mhm.
Ob das gut genug ist, ob das ausreicht, was würdest du denen sagen?
Ja, da muss sich eigentlich keiner wirklich Gedanken machen. Was ich immer merke, ist, dass sich die Teilnehmer oder Interessenten da selber unterschätzen. Wir haben oft Interessenten oder Bewerber, die auch da fragen, reicht denn mein Englisch? Ich bin da unsicher, ob ich zurechtkomme. Und die haben 12 Punkte im Leistungskurs und das reicht auf jeden Fall aus. Und die Aufnahmevoraussetzungen sind auch sehr überschaubar. Also wir haben da sehr gute Partnerschaft mit unseren Hochschulen.
Muss man kein Sprachzertifikat machen?
Nicht direkt, nicht wirklich. In den allermeisten Fällen reicht die Englischnote aus und da reicht es auch meistens, sogar wenn es so im durchschnittlichen Bereich ist, muss auch nicht LK sein. Das ist also recht flexibel. Wir haben 1, 2, 3 Hochschulen, zum Beispiel Australien oder Neuseeland. Da sollte es schon auch so im 2er-3er-Bereich sein oder LK mit einer 3. Das ist dann auch in Ordnung. Weil wir kriegen es eigentlich in der Regel so hin, dass die Teilnehmer kein spezielles Sprachzertifikat wie den TOEFL oder einen anderen teuren Sprachtest einreichen
müssen. Genau, weil die kosten ja auch immer noch ordentlich was und sind auch aufwendig.
Genau, also ich habe ihn damals auch machen müssen.
Ja.
5 Stunden dauert der Test an sich und kostet, glaube ich, 200 Euro um den Dreh.
Okay, das kann man also schon mal sparen.
Es dauert auch, bis man so einen Termin bekommt, bis man das Ergebnis bekommt. Also gerade für kurzfristige Bewerber ist das nicht so praktisch. Und da können wir einfach mit den Schulnoten arbeiten. Da vertrauen die Colleges und Unis auch darauf, dass wir das gut einschätzen können, ob das dann ausreicht. Und manchmal können wir noch mit einem kleinen Motivationsschreiben arbeiten. Also da ist es recht locker.
Okay. Du hast gerade das angesprochen, dass man eben auch nicht so lange im Voraus das planen muss.
Genau. Das kommt auch wieder drauf an. Also bei uns kommt immer sehr viel auf die einzelne Hochschule drauf an. Aber bei den meisten Programmen ist die Bewerbungsfrist recht kurzfristig. Das heißt, wir nehmen oft für die Ausreise im August, Mitte, Ende August, auch noch im Juni Bewerber auf. Da muss es dann zwar schon sehr schnell gehen und es ist nicht überall möglich, aber das kriegen wir hin. Also wenn sich auch jemand noch 2, 3 Monate vorher dazu entscheidet, einfach auch gerne melden. Das versuchen wir möglich zu machen.
Also geht es auch für Kurzentschlossene?
Genau.
Sehr gut.
Ja.
Was muss man denn alles bei der Bewerbung dann vorlegen?
Also was wichtig ist, ist ein Zeugnis. Das muss nicht unbedingt das Abiturzeugnis sein. Es kann auch ein Zwischenzeugnis sein. Bei vielen Hochschulen muss man das Abi-Zeugnis noch nachreichen, aber bei manchen auch nicht. Das heißt, es reicht dann auch ein Halbjahreszeugnis. Dort ist dann ja in der Regel die Englischnote vermerkt. Das Zeugnis muss auf Englisch sein. Da haben wir aber auch eine Ansprechpartnerin, die das auf unsere Teilnehmer übersetzen kann. Das geht auch immer zügig. Sonst ist ein Reisepass notwendig, zumindest für alle Länder außer Irland. Da reicht dann der Personalausweis. Und der muss auch noch lang genug gültig sein, der Pass. Dann brauchen wir ein paar Daten, die sind einfach auf Bewerbungsformularen einzutragen. Bei manchen Hochschulen brauchen wir auch noch einen Lebenslauf oder ein kurzes Motivationsschreiben. Aber auch da haben wir ein paar Beispiele oder Tipps, was man da zu beachten hat.
Lest ihr die auch vorher Korrektur,
genau,
sage ich
ja,
mal, in dem
wir
Sinne?
Wir überprüfen alles, also wir überprüfen alle Unterlagen. Und wenn wir merken, da fehlt noch was oder da ist was zu verbessern, dann sprechen wir das nochmal mit den Bewerbern und reichen das dann auch erst bei der Hochschule ein, wenn alles vollständig und in Ordnung ist.
Ist es dann schon mal vorgekommen, dass jemand abgelehnt wurde?
Nein, nicht, wenn die Voraussetzungen erfüllt waren. Und das klären wir ja im Vorhinein. Meistens ist es die Sprache und das Alter. Je nach Hochschule geht es teilweise ab 17 oder man muss 18 sein.
Ja. Weißt du, in welchen Ländern oder kannst du uns da einen Überblick geben?
Ja, also ab 17 geht es zum Beispiel in Neuseeland. Alle Hochschulen in Kanada sind ab 17 möglich. Und in den USA auch einzelne Colleges, zum Beispiel zwei Colleges auch in Kalifornien. Im Silicon Valley eins und in der Nähe von Palm Springs. Auf Hawaii ist es ab 17 möglich. Am Brookdale College in der Nähe von New York City ist es auch ab 17 möglich. Und am Olympic College in Seattle auf Anfrage auch ab 17. Da hatten wir auch schon einige. Genau, die anderen Programme sind dann ab 18.
Und du würdest auch sagen, dass sich auch, sage ich mal, jüngere Studenten im Ausland gut zurechtfinden dann an den Unis und Colleges?
Auf jeden Fall, genau. Also gerade an den Colleges in den USA, die dann teilweise ein bisschen kleiner sind, wo auch die Kursgruppen recht klein sind, fühlen sich auch die teilweise gerade 17-Jährigen sehr wohl und gut aufgehoben. Die Betreuung dort ist sehr gut, man hat überall Ansprechpartner. Und auch die Studenten in den USA beispielsweise oder auch eigentlich in den anderen Ländern sind oft gerade 17. Die sind schon meistens etwas jünger noch dann als hier die deutschen Abiturienten. Und so ist man da mit allen auf einem Level und die sind alle hilfsbereit.
Ja.
Also das ist bisher noch kein Problem gewesen.
Sehr gut. Genau, also man muss nicht bereits an der Hochschule eingeschrieben sein, sondern kann es auch nach dem Abi machen.
Genau, das ist auch das Schöne am Programm.
Und wie sieht es aus, wenn man jetzt hier schon studiert hat zu Hause und schon Abschluss hat? Ist es dann auch noch möglich?
Ja, das geht auch. Da hatten wir auch schon einige Teilnehmer, die während des Studiums die Chance nicht genutzt haben, Auslandssemester zu machen und das jetzt machen möchten. Und wir haben auch schon Teilnehmer gehabt, die schon im Berufsleben stehen und irgendwo gemerkt haben, ihnen fehlt da für den nächsten Karriereschritt das Englisch oder diese Auslandserfahrung, die heutzutage ja auch sehr wichtig ist in vielen Bereichen. Und die nutzen das dann, um einfach nochmal auch was Neues zu entdecken, einfach irgendwelche Kurse auszuprobieren, um sich auch weiterzubilden. Für Österreicher gibt es zum Beispiel auch eine ganz tolle Möglichkeit im Rahmen einer Bildungskarenz während des Berufslebens. Das ist ein Programm von der österreichischen Regierung, dass der Arbeitgeber so eine Art längeren Bildungsurlaub, nenne ich es mal, auch mitfinanziert und genehmigt. Man muss dafür dann entsprechend schon auch Kurse belegen, die fachrelevant oder berufsspezifisch sind und eine gewisse Anzahl an Kursen auch belegen, was aber im Rahmen unseres Programmes normal auch so zu tun ist. Und dann bekommt man da auch finanziellen Zuschuss. Das ist also eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um nochmal Auslandserfahrung auch zu sammeln während des Berufslebens, ohne dann den Job komplett kündigen zu müssen. Genau, also durchweg. Wir hatten, ich glaube, unser ältester Teilnehmer war 35.
Ah ja.
Also das geht auch.
Das heißt, ich habe nämlich nur einen Bachelorabschluss. Das heißt, ich könnte auch ein Masterstudium, zumindest ein Semester oder zwei dort machen?
Genau, ja. Also wenn du entsprechend die Voraussetzungen mitbringst, fachlich auch, also wenn das vom Studienbereich passt, dann würde das auch eine Möglichkeit sein.
Ja, und kann man dort auch einen Abschluss erwerben?
Das geht auch. Da haben wir auch eigentlich jedes Jahr Teilnehmer bei, die eigentlich erstmal nur ein oder zwei Semester ins Ausland möchten und denen gefällt es dann so gut, dass sie sich dazu entscheiden, ihr komplettes Studium dort zu machen. Und das ist auch möglich. Also je nachdem, in welchem Land bekommt man beispielsweise in den USA und Kanada bereits nach 2 Jahren einen Abschluss, einen Associate Degree. Den gibt es bei uns so nicht. Das sind an sich die ersten 2 Jahre eines Bachelors. Und dann kann man auch noch mal 2 Jahre machen in den USA und einen vollwertigen Bachelor bekommen. Okay. Also das haben auch schon viele gemacht. Oder in Australien haben wir auch gerade jemanden, der dort ein ganzes Studium absolviert. Das kommt schon öfters vor.
Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade so die klassischen Länder wie USA, Kanada, Australien, Neuseeland, sage ich mal, also dann ein ähnliches Studiensystem haben. Mhm. Aber wie sieht es denn zum Beispiel mit Bali oder Costa Rica aus?
Ja, das sind Beispiele, die sind da etwas abweichend von. Gerade Bali, denn auf Bali haben wir ein spezielles Programm, was für internationale Studenten entwickelt wurde, damit es auch den fachlichen Ansprüchen der Universitäten oftmals hier in Deutschland oder auch Europa entspricht. Dort können auch einheimische Studenten dabei sein in diesem Programm. Hauptsächlich sind es aber tatsächlich internationale Studenten. Das ist bei den anderen Programmen anders. Da ist man wirklich mit den einheimischen Studenten in den Kursen und studiert wie jeder andere Student dort. Das ist aber auf Bali auch ein sehr, sehr schönes Programm. Auch kulturell lernt man sehr viel. Also der Austausch mit den Einheimischen ist auf jeden Fall auch gegeben. Denn man muss auch einen indonesischen Sprachkurs belegen. Man hat verschiedene kulturelle Workshops wie einen Tempelbesuch oder einen indonesischen Kochkurs, sodass man da schon auch diesen interkulturellen Aspekt mitbekommt. In den Kursen ist man dann in der Regel nur mit den internationalen Studenten zusammen. In Costa Rica ist es so, dass da ein Teil der Kurse auf Spanisch stattfindet und ein Teil der Kurse auf Englisch. Man ist in den spanischen Kursen dann vermehrt mit den Einheimischen auch zusammen. In den englischen Kursen sind es mehr internationale Studenten, aber auch Einheimische, die eben die Kurse dann auf Englisch belegen möchten.
Also müsste ich dafür schon Spanisch-Vorkenntnisse haben?
Auch nicht.
Auch nicht?
Auch nicht. Okay. Die Uni hat mir schon ein recht großes Angebot, auch auf Englisch. Und dafür ist es dann nicht notwendig, Spanisch zu sprechen. Aber es gibt einen Spanischkurs, der im Programm auch schon mit dabei ist. Mhm. Das ist ein Intensivkurs und dadurch, dass auch in den Gastfamilien dann, in denen man unterkommt, Spanisch gesprochen wird, ist es sicherlich hilfreich. Und unsere Teilnehmer haben da bisher auch immer sehr, sehr schnell dann gut Spanisch gelernt. Ich glaube, die meisten hatten auch vorher noch keine Spanischkenntnisse, bevor sie dorthin sind.
Okay. Und so allgemein, also abgesehen jetzt von der Sprache, würdest du das Studium im Ausland als schwerer bezeichnen oder leichter? Oder ist es vergleichbar mit, wenn man jetzt in Deutschland oder Österreich studiert?
Also vergleichbar vom Schwierigkeitsgrad ist es wahrscheinlich schon. Es fühlt sich ein bisschen anders an. Bei uns ist es in der Regel hier so, dass wir Vorlesungen haben über das gesamte Semester hinweg und man macht sich mal Notizen.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Und man schiebt sich oft, nicht jeder, aber viele, glaube ich, schieben sich so, dass alles bis dann die Klausurphase losgeht und dann bricht die große Panik aus und Nachtschichten stehen an und so weiter. Und dann ist eine Klausur, die 100% der Note ausmacht oder eine Hausarbeit und dann war es das. Und das ist im Ausland anders. Also an allen Hochschulen, mit denen wir arbeiten, in allen Ländern, werden kontinuierlich über das Semester hinweg schon Leistungen erbracht, die mit in die Note einfließen. Das kann beispielsweise ein kleines Essay sein, ein Vortrag, eine Projektarbeit. Und dann gibt es auch Zwischenprüfungen, die sogenannten Midterms. Die finden so in der Mitte des Semesters statt und die geben dann schon mal dann 30% der Note, so eine kleine Aufgabe auch mal 5% oder 10%, sodass dann das Final Exam, also die Abschlussprüfung am Ende des Semesters, meistens nicht mehr als 50% der Note ausmacht. Das war für mich damals in Kanada auch sehr ungewohnt, aber angenehm. Man ist zwar schon regelmäßig gefordert, auch zu wiederholen. Aber dadurch fällt es einem leichter.
Dann leichter. Man ist gezwungen mehr so ein
Man ist gezwungen, man hat so ein bisschen
das nachzuarbeiten, Push. Alles, was man lernt.
Dadurch war es am Schluss dann so, dass man gar nicht so viel noch lernen musste für die Abschlussklausur. Das fand ich persönlich angenehmer. Und es bleibt auch mehr hängen. Ja. Dadurch, dass es nicht alles
von heute auf
morgen. Genau, also es ist schon gefestigter. Und was auch nochmal anders ist, dass der Unterricht deutlich praxisorientierter ist. Ja. Bei mir jetzt persönlich, ich habe Geisteswissenschaften studiert und es war hier in Bonn an der Uni alles sehr, sehr, sehr theoretisch. Ja. Und in Kanada waren selbst diese Fachbereiche sehr praxisorientiert. Wir mussten Projekte machen, Konferenzen auf die Beine stellen, Leute interviewen aus Unternehmen. Das macht das alles natürlich auch spaßiger, spannender und man geht da auch mit mehr Motivation dran.
Als das glaube ich. Wenn man nicht einfach nur stumpf Texte lesen, Texte schreiben und so, wie man das hier von den Hochschulen kennt.
Man ist auch gefordert, so seine eigene Meinung zu zeigen und in Papern oder eben Hausarbeiten sollte man nicht so viele Quellen benutzen. Ich hatte das in Kanada auch so, dass wir keine Quellen benutzen durften, sondern wirklich unsere eigene Idee entwickeln mussten, unsere eigene Position darstellen. Und hier in Deutschland ist es schon sehr viel mit Quellen und alles muss belegt werden. Und die eigenen Ideen kommen dadurch auch gar nicht so zum Vorschein. Also mir hat es in Kanada deutlich mehr Spaß gemacht zu studieren als hier in Deutschland.
Also ich höre daraus, dass es schon einem auch leichter fällt, wenn man gerade aus der Schule kommt und eben das im Klassenverband Lernen gewöhnt ist, immer Hausaufgaben bekommt, dass man dann nicht so völlig alleingelassen irgendwie, kannst jetzt zusehen, wie du den Stoff schaffst.
Das haben wir auch schon oft gerade von unseren Abiturienten gehört, dass sie einen guten Übergang von Schule zu Uni finden.
Ja.
Es ist schon auch Selbstständigkeit gefordert, aber man ist auch noch in einem betreuteren Rahmen und man ist nicht komplett sich selbst überlassen und man muss ja auch erstmal lernen, sich selbst zu organisieren und das ist da wirklich ein guter Übergang und man hat tolle Ansprechpartner, die Dozenten kümmern sich wirklich, es interessiert sie auch, wie es einem ergeht und wenn sie merken, dass man vielleicht Probleme hat, können sie da auch schnell helfen. Es gibt ganz viele Nachhilfemöglichkeiten, also Tutoring an den Hochschulen, sodass man da wirklich gut auch aufgehoben ist und nicht direkt überfordert ist in einem Vorlesungssaal mit 500 Leuten.
Ja.
Genau.
Was sagt ihr so ungefähr, Pi mal Daumen, wie viel Zeit nimmt das Studium so pro Woche in Anspruch?
Da kommt es drauf an, wie viele Kurse man belegt. Pflichtmäßig sind je nach Land mindestens 3 oder 4 Kurse, grob 4 Kurse angedacht. Teilweise kann man auch mehr belegen. Als Beispiel in den USA und Kanada gibt es oder generell im Ausland ein anderes Credit-System, also Leistungspunktesystem als in Europa. In Europa wird mit den ECTS-Credits gearbeitet, vereinheitlichtes System. Und in den USA haben die meisten Kurse zum Beispiel 3 Credits. Das wären dann 6 europäische Credits. Und diese 3 US-Credits entsprechen 3 Wochenstunden Präsenzunterricht. Also wenn ein Kurs 3 Credits hat, dann habe ich 3 Stunden Unterricht am Campus. Dazu kommt dann noch Vor- und Nachbereitungszeit. Das liegt zwischen 1 und 2 Stunden pro Kurs. Kommt aber natürlich auch auf jeden Studenten selber an, wie viel er da jetzt investieren möchte. So ist man Vollzeitstudent, hat genug zu tun, aber hat auch noch auf jeden Fall genug Freizeit. Man kann sich auch, viele nennen es so Spaßkurse mit in den Stundenplan mit reinnehmen. Gerade in den USA ist Sport auch immer ein großes Thema.
Also ich kann auch als Kurs eine Sportart wählen?
Ja, genau. Also Surfing zum Beispiel, Santa Barbara oder am Golden West College in Huntington Beach wird es oft angeboten. Aber auch Yoga, Pilates, Basketball, also sämtliche Sportarten. Eben vor allem in den USA, in anderen Ländern teilweise auch möglich. Aber gerade in den USA kennt man ja auch irgendwie das Sport und College. So
steht da besonders hoch im Kurs.
Ne? Genau. Wir haben auch immer wieder Teilnehmer, die es in die Sportteams, die College-Teams schaffen.
Ja.
Also auch jedes Semester eigentlich ein paar. Und die sind dann schon ein bisschen mehr auch im Sport mit drin, haben täglich fast Training und sind dann auch an den Wochenenden auf Turnieren oder Wettkämpfen unterwegs. Das ist natürlich auch
Da sieht man auch, glaube ich, richtig viel vom Land.
Genau, das haben viele auch berichtet, dass man da wirklich rumkommt. Andererseits hat man dann nicht ganz so viel Freizeit, vielleicht mit anderen internationalen Studenten was zu machen.
Aber dafür ist man mit den ganzen, mit den einheimischen Studenten zusammen, was finde ich noch viel cooler ist.
Ja, also es hat alles so Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Genau, und ja, da kommt es dann wirklich drauf an, welche Kurse man auch belegt. Viele wollen dann auch mal sowas wie Fotografie machen. Das ist ja was noch mehr Spaß vielleicht auch macht, nicht akademisch so anstrengend oder anspruchsvoll ist wie dann Psychologie oder Businesskurs. Das ist auf jeden Fall bisher nicht so gewesen, dass jemand überfordert war.
Ja.
Und meistens kann man sich auch einen Tag noch frei halten, oftmals den Freitag sogar, weil da gar nicht so viele Kurse angeboten werden. Genau, hat man immer ein langes Wochenende und kann auch in der Gegend dann viel erkunden und mal einen Roadtrip machen.
Dann gibt es wahrscheinlich schon welche, die das, sage ich mal, auf akademischem Niveau betrachten und Kurse belegen, die sie ja auch sonst zu Hause belegen würden, aber auch viele, die einfach Lust haben, mal in irgendwas reinzuschnuppern, was man sonst eben nicht einfach so studieren könnte. Ja. Was sind denn besonders ausgefallene Kurse?
Also was ich immer ganz cool finde, ist ein Kurs oder sind Kurse im Bereich Kriminalwissenschaften in Kombination mit Psychologie, also Study of Murder, finde ich immer sehr spannend, auch wenn ich sowas selber wahrscheinlich überhaupt nicht machen könnte, weil es zu gruselig ist, aber schon sehr interessant, so mal in die Psyche von
Mördern
zu gucken. Und dann wir hatten eine Teilnehmerin, die hat in Kanada am Camosun College einen Bartending-Kurs gemacht.
Oh.
Den konnte sie sich tatsächlich sogar für Jurastudium anerkennen lassen.
Wie das?
Viele Studiengänge haben so eine Art Optionalmodul oder Bereich.
Ah, okay, ja.
Und da ist es oftmals nicht so wichtig, was das Thema des Kurses ist. Und da hat sie den für angerechnet bekommen. Das ist eher unüblich, würde ich behaupten, aber natürlich auch ganz spannend.
Man kann es versuchen.
Ja, man kann es auf jeden Fall versuchen. Was haben wir denn noch? Also, es gibt schon sehr ausgefallene Kurse, teilweise Peace Studies, also Friedensstudien, sind so oft Studiengänge, die es bei uns nicht eigenständig gibt als Studiengang. Was auch sehr beliebt ist, ist Meeresbiologie.
Und wo kann man das studieren?
Also vor allem auch in Australien, Neuseeland, aber auch in Kalifornien, Hawaii hat es auch, Kanada, also das kann man fast überall studieren. Ein paar Colleges haben einfach ein größeres Angebot als andere, weil sie gerade auch am Meer liegen und dann wird auch da praktisch wird was untersucht. Und das ist was, was man in Deutschland, glaube ich, aktuell auch eher so als ein, zwei Module in einem Biologiestudium machen kann und nicht so als eigenständigen Studiengang. Das sind so etwas ausgefallenere Kurse.
Und ich jetzt, wo ich höre, wie viele unterschiedliche Kurse es gibt und ich stelle mir gerade vor, ich habe ein Auslandssemester gebucht, sage ich mal, und bin jetzt vor Ort und merke, boah, ich würde noch gern so viel mehr hier machen. Kann ich verlängern, wenn ich schon da bin?
Ja, das ist kein Problem, auch in fast keinem Land. Südafrika ist ein bisschen schwieriger mit dem Visum, aber in den anderen Ländern ist teilweise das Visum auch schon für ein ganzes Studium ausgestellt, beispielsweise in den USA.
Ah, okay.
Und solange man eingeschrieben bleibt, also solange man auch Studiengebühren zahlt, bleibt man automatisch im Visumstatus auch aktiv und kann das auch recht kurzfristig entscheiden. Wir sagen so, man sollte am besten 2 Monate vor dem neuen Semester das entschieden haben, damit man auch die Unterkunft noch rechtzeitig verlängern kann. Aber es ist auch teilweise noch kurzfristiger möglich. Und auch da haben wir jedes Semester einige, die das machen.
Wo wohnt man denn in der Zeit?
Das kommt auch auf die Hochschule an. Wir versuchen immer mehrere Optionen anzubieten. Ist nicht bei jeder Hochschule möglich. Beispielsweise haben nicht alle Unis ein Studentenwohnheim. Da schauen wir dann, ob wir eine Alternative in einem Haus oder Apartment so WG-mäßig finden. Oder dann in Gastfamilien. Also Gastfamilien ist immer sehr schön, wenn man die Kultur noch intensiver kennenlernen möchte, den Alltag in einer einheimischen Gastfamilie. Da habe ich auch eben noch mit einer Teilnehmerin gesprochen, die sogar jetzt schon plant, ihre Familie nächstes Jahr nochmal zu besuchen. Also da entstehen auch oft sehr enge Verhältnisse.
Aber das ist wirklich schön.
Genau, also das freut uns immer besonders, wenn da wirklich so eine zweite Familie entsteht. Ich habe auch mal auf einer Dienstreise einen Gastvater auch getroffen, der wollte uns mal endlich kennenlernen, weil wir da schon sehr viele Studenten hingeschickt haben. Und er hat auch gesagt, er freut sich immer, seine Frau und er sind schon ein bisschen älter, also auch in Rente. Und da ist es dann ein bisschen langweilig geworden im Haus, weil die eigenen Kinder weg sind. Und die haben das einfach gerne, wenn junge Leute da sind.
Die, die nehmen dann regelmäßig
Die haben jedes Semester auch eigentlich jemanden von uns und kümmern sich da total toll, nehmen die auch auf Wochenendausflüge mit und zu Familien oder ja, Familienfesten. Also so stellen wir uns das vor, so sollte es sein. Und dann sind aber auch viele Teilnehmer, so gerade die von der Schule kommen, die möchten etwas eigenständiger sein und
das richtige College-Leben.
Genau, so das College-Leben, Studentenleben, wie man sich es vorstellt, und dann eben im Wohnheim wohnen oder in einer WG mit anderen jungen Leuten. Und das bieten wir dann eben auch an vielen Orten an. Das kommt auch wirklich drauf an, was man selbst für eine Person ist. Da beraten wir auch gerne, wenn man unsicher ist, was besser zu einem passt, was die richtige Option ist, wo man sich dann auch wohlfühlen kann.
Wie sehen denn die Studentenwohnheime aus? Ich kenne also Studentenwohnheime hier so in der Gegend sind jetzt nicht besonders schön. Das ist so die letzte Ausweichmöglichkeit, würde ich sagen.
Also ich habe bisher einige ja auch gesehen, einige Wohnheime von unseren Partnerhochschulen und war bei vielen sehr beeindruckt. Da sind wir auch schon wieder beim Algonquin College. Das war auch sehr, sehr modern und schön. Da hat man sogar ein Einzelzimmer. Oft ist es in den Wohnheimen so, dass die traditionell zu zweit bewohnt werden. Kennt man vielleicht auch aus College-Filmen oder Serien. In Australien, Neuseeland sind die Wohnheime auch recht modern. Und manche Wohnheime, da sind die Zimmer ein bisschen kleiner, einfach ausgestattet. Aber ich muss sagen, die ich hier auch in Bonn kenne, das war deutlich schlimmer. Genau, also es ist teilweise so standardmäßig ein Wohnheim, aber teilweise auch etwas luxuriöser. Und was da auch nochmal ganz nett ist, dass die wirklich einen tollen Service auch haben und Gemeinschaftsräume, teilweise auch Fitnessräume, Gamingräume, große Küchen. Das ist schon doch recht angenehm für ein Studentenwohnheim, teilweise sehr luxuriös.
Ja, ich war ja selbst noch nicht vor Ort, aber ich habe mir schon viele Bilder angeschaut. Und also ich habe das Gefühl, die Hochschulen sind allgemein viel moderner, als wir das hier kennen.
Schon, also da merkt man wahrscheinlich schon auch, dass die Studenten Studiengebühren oder auch recht hohe Studiengebühren im Verhältnis zu Deutschland zahlen. Dadurch ist der Service auch wirklich, die Betreuung super, die Ausstattung ist toll. Es wird regelmäßig modernisiert. Das ist schon eine andere Qualität an Unterricht dann dadurch auch.
Ja, und also man kann ja dann auch viel, nehme ich mal an, am Campus machen durch Studentenclubs und Sportclubs und sowas. Genau. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also hat man genug Freizeit, um auch was vom Land zu sehen? Ja, weil ich meine, wenn ich irgendwo im Auslandssemester bin, dann möchte ich natürlich auch was sehen.
Ja, klar. Also da habe ich auch nicht anders gemacht. Wir haben auch regelmäßig Roadtrips organisiert und waren eigentlich am Wochenende immer irgendwo unterwegs und haben was unternommen. Also Zeit bleibt auf jeden Fall genug und es gibt auch genug Angebote. Vom College oder von der Uni aus ist das International Office ein super Ansprechpartner für so Sachen. Die organisieren oft auch Tagestrips oder Ausflüge, aber auch mal ein längeres Wochenende.
Ach so.
Zum Beispiel teilweise nach Las Vegas oder man kann darüber auch einen Trip nach San Francisco buchen, je nachdem, wo man ist. Das ist also immer eine schöne Möglichkeit. Dann gibt es an vielen Hochschulen sogar auch Kurse, so Outdoor-Studies oder Outdoor-Climbing, wodurch man dann schon automatisch auch mit diesem Kurs Sachen unternimmt. Oder an der Capilano University in Kanada haben wir zum Beispiel auch ein Tourismusprogramm dort. Mhm. Und da sind dann Teilnehmer auch schon nach Whistler für ein paar Tage. Das wird dann oft auch durch die Hochschulen mitfinanziert. Das ist also auch dann eine günstige Möglichkeit und da kann man einfach mal nachfragen, was es für Möglichkeiten gibt. Dann gibt es auch noch diese Student Clubs, die du auch schon erwähnt hast, oder Societies, die bieten auch oft so Sachen an, gerade so die für Internationals, da auch irgendwelche Events. Wir hatten zum Beispiel damals so eine Party auf einem Boot, das wurde auch durch den International Club organisiert. Das ist also auch immer eine super Sache. Und teilweise bieten dann auch die Unterkunftspartner oder auch die Residences bieten auch Aktivitäten an, sodass man da eigentlich keine Langeweile bekommen kann.
Also muss man sich auch keine Gedanken machen, weil in einigen Ländern kann man ja zum Beispiel erst ab 21, wenn man nicht einheimisch ist, darf man erst ab 21 Auto fahren? Oder?
Ja, na, fahren nicht, aber das Auto mieten ist eher das Problem. Genau, man kann teilweise auch schon unter 21 oder unter 23, 25 mieten, dann wird es aber deutlich teurer wegen der Versicherung, weil man Anfänger ist. Das ist nicht unbedingt notwendig. Teilweise lernt man auch Leute kennen, die ein Auto haben.
Ja.
Oder es gibt eben diese organisierten Trips und auch in den Ländern, auch Australien beispielsweise, gibt es den Greyhound, das ist so ein Fernbus, auch in Nordamerika. Also da ist eigentlich kein Grund, warum man jetzt ein Auto mieten müsste.
Okay. Ich glaube, wir haben noch eine Frage, die besonders oft gestellt wird und die ist, welchen Vorteil man denn gegenüber dem klassischen Erasmus-Programm hat?
Ja, genau, die Frage hören wir auch öfters. Einerseits erstmal natürlich für die Abiturienten gibt es die Möglichkeit mit Erasmus nicht. Dafür muss man eben schon eingeschrieben sein. Und beim Erasmus-Programm ist es auch so, dass es zwar auch viele Möglichkeiten gibt, das ist aber hauptsächlich beschränkt auf Europa und teilweise auch dann studiengebunden. Also man kann jetzt nicht mit jedem Studiengang von der Uni an jede Hochschule in jedem Land.
Das hatte ich nämlich auch. Ich hatte nur irgendwie die Auswahl zwischen drei Ländern oder so und dann auch nur einer ganz speziellen Uni. Genau. Und es war für mich dann auch nicht besonders attraktiv.
Genau, das ist eben für viele dann nicht so attraktiv. Natürlich ist bei Erasmus das Schöne, dass es finanziell sehr gut ist. Man bekommt da auch finanzielle Unterstützung, aber es ist eben begrenzt. Und wir haben viele Teilnehmer, die sagen, mir ist es das wert, ich möchte jetzt einen Traum erfüllen, ich möchte in den USA ein Semester machen. Da gibt es auch über viele Unis dann direkt Austauschpartnerschaften, die dann zum Beispiel mit Unis in den USA oder Australien, Neuseeland kooperieren. Jedoch sind da die Plätze sehr begrenzt, denn das basiert auf einem Austauschkonzept. Das heißt, für jeden Deutschen, der oder auch Österreicher, Schweizer, der an eine ausländische Uni geht, muss eigentlich ein anderer Student, zum Beispiel aus Kanada, dann an die Uni Bonn gehen. Das passiert einfach nicht so oft. Und dadurch sind dann die Plätze sehr begrenzt und nicht jeder bekommt einen Platz. Oder die Hochschule ist dann auch nicht vom Standort so attraktiv für jemanden. Und das ist dann da, wo wir so ein bisschen ins Spiel kommen, da wir an doch sehr attraktiven Standorten unsere Hochschulen haben, da auch natürlich super zu betreuen können. Wir helfen beim ganzen Prozess bei Erasmus oder auch wenn man das so über die Uni einen Platz bekommt, dann muss man aber alles drumherum selber organisieren. Das war bei mir auch der Fall. Ich hatte dann den Studienplatz in Ottawa, aber hatte keine Unterkunft, hatte eigentlich keine Ahnung, worauf ich überall achten muss. So Sachen wie Versicherung ist immer so ein Thema, das hat man als junger Mensch oftmals nicht so auf dem Schirm. Und ich bin dann auch erstmal zwei Wochen oder drei Wochen vor dem Semesterstart bin ich schon rübergeflogen, weil ich keinen Platz im Wohnheim bekommen habe und musste mir dann erstmal was suchen.
Oh Gott.
Fanden natürlich auch meine Eltern jetzt nicht ganz so dolle. Ich war zwar dann auch schon, ich glaube, 23 und hatte schon einen Auslandsaufenthalt hinter mir, aber trotzdem so ein fremdes Land, man kennt niemanden. Ich war erstmal im Hostel und habe natürlich da dann auch erstmal zwei, drei Wochen Miete zahlen müssen im Hostel. Das ist jetzt auch nicht gerade günstig. Und ja, da ging es aber dann allen Studenten eigentlich ähnlich. Wir haben dann da mit unseren Laptops gesessen im Wohnzimmer im Hostel und haben sämtliche Seiten durchforstet und uns Wohnungen angeguckt. Es hat natürlich im Endeffekt auch alles geklappt.
Aber du musst, glaube ich, in Kauf nehmen, dass du vielleicht auch einen längeren Anfahrtsweg hast zur Uni. Ne?
Genau, also das schon auch. Gerade wenn man nicht ganz so viel Geld zahlen möchte. In Ottawa kann man dann zum Beispiel auch in Quebec dann, also in der französischsprachigen Provinz, schon auf der anderen Seite vom Fluss was holen. Aber da ist man dann deutlich länger unterwegs. Und das ist gerade im Winter, wenn es ganz kalt ist, nicht so angenehm. Ich habe dann ein Haus angemietet mit vier anderen Studentinnen.
Ja.
Man musste dann aber auch erstmal die Gruppe zusammen haben, bis man das bekommen hat. Und die Mieten oder die Mietverträge sind auch nicht so flexibel. Das wird dann immer pro Semester vermietet. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger bleiben. Da musste ich mir dann nochmal was Neues suchen. Also das ist schon nicht ganz so stressfrei.
Ja.
Und da kümmern wir uns eben bei unseren Teilnehmern um alles. Die Unterkunft ist immer mit organisiert, mit dabei. Die Flüge organisieren wir, die Versicherung buchen wir. Wir kümmern uns dann eben auch an die Anmeldung bei der Uni. Also wir nehmen den Teilnehmern schon sehr viel Arbeit ab und sie haben einfach einen Ansprechpartner bei uns und wir klären dann alles für sie. Also das ist schon ein Riesenvorteil, das merken schon auch viele, gerade auch, dass man bei den Seiten der Unis gar nicht so weiß, welche Kurse darf ich überhaupt belegen. Da gibt es oft Ausnahmen. Also das ist schon, denke ich, sehr hilfreich für viele. Und man hat einfach auch während des Semesters immer einen Ansprechpartner.
Ja, ja, ich glaube, auch viele stellen sich das einfacher vor oder glauben auch, dass sie es selbst günstiger schaffen würden. Wir wurden auch oft gefragt, wie man denn so ein Auslandssemester finanzieren kann. Ich glaube, da haben wir schon einen ganz guten Blogbeitrag zu.
Ja, genau.
Deswegen würde ich euch jetzt alle mal auf unseren Blog verweisen, aifs.de/blog. Und da steht auch was zum Thema Auslands-BAföG.
Genau.
Und Kathi, ich glaube, wir haben alle Fragen sehr gut beantwortet.
Ja,
war
super.
Interessant von dir zu hören, wie das alles läuft.
Ja, schön.
Vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Und dann verabschieden wir uns jetzt von euch und machen das Gleiche bald auch nochmal für ein neues Programm von uns.
Ja, viel Spaß und liebe Grüße aus Bonn an alle.
Jo. Tschüss.
IFS, Educational Travel.